Vater, wir danken dir, dass du uns so sehr liebst, dass du da bist, dass du erlebbar, erfahrbar bist, dass du real bist, dass du der Gott bist, der uns liebt, der uns zuerst geliebt hat. Danke, dass deine Liebe ausgegossen ist in unser Herz durch den Heiligen Geist. Danke, dass du uns jeden Sonntag dienst. Danke, dass du uns jeden Sonntag begegnest. Danke, dass du es liebst, hier zu sein in unserer Mitte. Danke, dass hier Menschen sind, die dich lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und all ihrer Kraft, Herr. Danke, dass wir dich lieben dürfen. Welch ein Vorrecht. Danke, dass du der König der Könige bist und der Herr der Herren. Danke, Jesus, dass du immer noch derselbe bist, dass du auf dem Thron sitzt, regierst und dass du gut bist. Halleluja. Amen. Halleluja. Ich habe so die Woche den Herrn gefragt, was ich predigen soll heute. Und habe ich so gehört, predige darüber, dass Jesus der König ist. Und habe ich meine Bibel aufgeschlagen und komme bupp genau zu so einer Bibelstelle. Gott ist so oft der Hammer, da fliegt man das Blech weg. Ja, so geniale, so Kleinigkeiten, die für mich so riesig sind. Wo ich mich einfach freue, weil ich nicht an Zufälle glaube. Ich glaube nicht an Zufälle. Du? In unserem Leben gibt's keine Zufälle. Alles muss uns zum Besten dienen. Einfach alles muss uns zum Besten dienen. Und alles hat einen Sinn und Zweck. Und alles ist gut für uns. Sogar die negativen Dinge müssen sich zum Guten wenden. Amen. Es ist einfach so, weil Gott es bestimmt hat. Weil sich nichts Böses unserem Haus nahen darf. Und selbst wenn da mal was ist, was auch weltlich böse ist, muss es uns dienen letztendlich. Weil Gott immer noch Gott ist und weil er regiert. Lukas 22, Abvers 63. 63. Wir machen heute keinen Stress. Uns geht's ja gut, oder? Halleluja. Die Männer aber, die Jesus gefangen hielten, verspotteten ihn und schlugen ihn. Weiter. Verdeckten sein Angesicht und fragen, Weissage, wer ist, der dich schlug? Bis dahin mal. Jesus ist auf die Welt gekommen, in diese Welt, auf diese Erde, als ein König. Und zwar der König des Universums. Und die Bibel nennt ihn den König der Könige und den Herr der Herren. Und er kam in diese Welt und die Menschen hatten in ihrem Konzept, in ihrem Glaubenskonzept, in ihrer religiösen Struktur, war nicht vorgesehen, dass Gott einen Sohn hat. Das war für sie völlig außerhalb dessen, was für sie normal oder real ist. Sie konnten sich einfach nicht vorstellen, dass Gott einen Sohn hat. Obwohl die Bibel voll ist, auch das Alte Testament, mehrere hundert Weissagungen über Jesus, dass er in Bethlehem geboren wird und so weiter. Psalm 23 kennt ihr, Psalm 22, er hängt am Kreuz, die Strafe liegt auf ihn, in Jesaja, auf das wir Frieden haben und. Gibt ganz, ganz viele Bibelstellen, wo uns zeigt, dass da einer kommt, der geboren wird. Und David sagte, da sprach der Herr zu meinem Herrn. Das haben die Juden bis heute nicht verstanden, wieso zwei Herren. Ja klar, Jesus, der Sohn und der Vater. Ja, wir wissen es heute, wir verstehen das. Aber dieses Konzept für die religiösen Juden, dass Gott einen Sohn hat, hat sie völlig aus der Bahn geworfen. Und das Interessante ist, dass religiöse Menschen immer ein Bild von Gott haben, was der Realität nie entspricht. Sondern es ist zusammengebastelt und es trifft eigentlich nie den Kern oder wie Gott wirklich ist. Schon mal erlebt, dass dich jemand beurteilt oder einschätzt, wie du bist als Christ, und die können einfach immer nur, wenn sie religiös sind, daneben liegen. Ach, du mit deinem Gott, du mit deinem Jesus. Sie verstehen dich nicht. Sie verstehen nicht, dass du in manchen Situationen, wo alle Angst haben, dass du ruhig bleibst. Verstehen die nicht. Und wenn dann irgendwie das alles überstanden ist, sagen sie, ja, der spinnt doch. Warum macht er sich keine Sorgen? Warum hat er keine Angst? Sie können nicht damit umgehen, dass Angst und Sorge in deinem Leben keine Rolle mehr spielen. Weil in der Religion spielen Angst und Sorge die größte Rolle. Nämlich die Angst und die Sorge vor Gott. Sie haben Angst vor Gott und sie sorgen sich, was macht er als nächstes? Religion ist immer aufgebaut auf Angst. Und wenn da ein Gottessohn hineinkommt in das religiöse System, wirbelt es das ganze System durcheinander und das System, das Religiöse sagt, das ist ein Stein des Ärgernisses. Wir müssen diesen Sohn Gottes loswerden. Der passt nicht in unser System. Der macht uns die Leute abtrünnig. noch erfolgen sie ihm nach und nicht mehr uns. Dann geben sie ihm vielleicht das Geld und nicht mehr uns. Dann machen sie, was er sagt und nicht mehr, was wir sagen. Interessant. Und wenn du siehst, wie Jesus hier auf der Erde war, hat er ständig die Religiösen konfrontiert, aufs Härteste. Aufs Härteste. Nikodemus, einer der Gelehrten, kommt in der Nacht zu Jesus, weil am Tag hat er sich geschämt. Irgendwie hat er gespürt, mit dem Jesus ist was anders. Dann kam er nachts zu ihm und fragte ihn, Meister, bist du der und was bist du hier und was? Und Jesus sagt ihm, hey, wenn du nicht von neuem geboren wirst, hat es mit dir keinen Wert. Letzte Woche hatten wir eine mega tolle Predigt, richtig? Mega tolle Predigt. Und da war uns klar, wenn du nicht von neuem geboren wirst, kannst du nicht ins Reich Gottes kommen. Richtig? Und er sagt es zu Nikodemus, wenn du nicht von neuem geboren wirst, kannst du nicht ins Reich Gottes kommen. Er konfrontiert ihn mit der Religion. Wie reagiert die Religion? Genauso wie ich es gerade gesagt habe, mit völligem Unverständnis. Wie soll ich zurück in den Mutterschoß krabbeln? Ich bin doch ein erwachsener Mann. Religion versteht nie, was Gott sagt. Nie, es ist unmöglich. Er dachte menschlich. Religion kann nur irdisch sein. Religion hat keinerlei himmlische Dimension. Nur irdisch. Okay? Deswegen ist Religion auch eiskalt mit dir. Du hast gesündigt, tot, weg. Dann wirst du umgebracht. Da kräht kein Hahn mehr danach, der in der Religion ist. Ist völlig egal. Religion muss Strafe bringen, sonst funktioniert die Religion nicht. Nimmst du die Strafe aus der Religion, verliert sie ihre Kraft. Könnt ihr mal so weit folgen? Bei Gott gibt es keine Strafe. Für die, die in Christus Jesus sind. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden haben. Die Religiösen sagen, Moment, halt. Das kann ja nicht sein, das ist ja viel zu einfach. Das Kreuz ist für die viel zu einfach. Religiöse Menschen, auch Christen, wollen immer noch dazu leiden. Wenn du religiöse Christen triffst, selbst Wiedergeborene, haben nicht verstanden, dass Jesus am Kreuz gerufen hat, es ist vollbracht. Sie wollen immer noch etwas dazu tun. Sie wollen immer noch etwas aus ihrer Kraft tun. Und dann kommt Jesus auf diese Erde und er entspricht überhaupt nicht ihrer religiösen Vorstellung, wie ein Gesandter von Gott auszusehen hat. Ob der jetzt nur ein Botschafter ist oder der Sohn Gottes, spielt mal erst keine Rolle. Sie denken, da muss einer kommen mit Power, mit Kraft, mit Gewalt und haut allen Sündern mal so richtig einen aufs Maul. Dass sie selber die Obersünder waren, haben die gar nicht verstanden. Guck in jede Sekte oder jede Religion dieser Welt. Die, die am meisten gegen die Sünde schimpfen, sind die, die am schlimmsten sündigen. Seid ihr da heute Morgen? Leider ist es so. Guck, die Männer, die zu Jesus kamen, mit der Frau beim Ehebruch erwischt. Ich sage dir, die ganzen Männer, die da waren, waren mit der schon mal im Bett. Das ist meine persönliche Überzeugung. Jesus wusste das. Aber sie wussten nicht, dass Jesus es weiß. Jesus weiß alles. Und was sagt er zu ihnen? Der unter euch Männern, der mit ihr nicht geschlafen hat, werfe den ersten Stein. Was passiert? Alle gehen sie, weil alle wussten, dass alle wissen. Die Kumpels wussten alle, du warst auch schon mal bei der. Und alle gingen sie. Und Jesus sagt, ups, keiner mehr da, der dich verurteilt. Warum wollten sie die Frau töten? Damit sie nicht mehr reden kann. Das will die Religion immer. Wollen immer die töten, die Bescheid wissen. Macht die Religion bis heute. So, jetzt haben wir geklärt, dass Jesus überhaupt nicht der Religion entsprach. Überhaupt nicht dem, was sie sich vorgestellt haben. Was haben sie sich vorgestellt? Da kommt einer, der haut den Sündern und den Römern mal so richtig eins über die Rübe. Jesus hat beides nicht getan. Er hat die Sünder geliebt. Er gab ihnen Hoffnung. Er gab ihnen Glauben, er heilte sie, er befreite sie. Er tat ein neues Bild für sie auf von Gott, nämlich das des liebenden Vaters. Der Fokus war nicht mehr auf der Strafe, der Fokus war plötzlich auf der Vergebung. Amen. Wow, ich liebe das Wort. Hoffnung brachte den Menschen. eine neue Sichtweise. Und je mehr Jesus predigte, je mehr er tat, je mehr Wunder er tat, desto mehr wurden sie nervös und unruhig. Sie kamen eines Tages zu Jesus und sagten, hey, Junge, komm mal her, wir haben eine Frage. Mit wessen Vollmacht tust du alles? Mit wessen Vollmacht tust du, was du tust? Mit wessen Vollmacht tust du die Wunder? Mit wessen Vollmacht heilst du die Kranken und wächst die Toten auf? Hat es noch nie zuvor gegeben in der Geschichte der Menschheit. Alleine da müsste man schon aufwachen und sagen, irgendwas ist mit ihm anders. Aber sie interessierten sich nicht für Jesus als Person. Sie interessierten sich, wo er die Macht her hat. Die hat er geklaut. Er ist nachts eingestiegen in den Himmel und hat die Macht geklaut aus der Machtzentrale. Hat ein Darth Vader sein Leuchtschwert weggenommen und da war die Macht mit ihm. So ganz so war es nicht, oder? Dann sagt Jesus zu ihnen, ich stelle euch auch eine Frage. War die Taufe des Johannes von Gott oder nicht? Dann haben sie sich wieder besprochen. Oh, sagen wir, die war von Gott. Dann werden sie sagen, warum habt ihr ihm nicht geglaubt? Dann haben sie gesagt, ja, wissen wir nicht. Haben sie keine Antwort gegeben. Dann hat er gesagt, sage ich euch auch nicht, wo ich die Vollmacht her habe. Ich liebe Jesus. Er ging immer nur so, ich möchte fast sagen, arschig mit den Religiösen um. Mit den Sündern nie. Nie. Er hat nicht einen Sünder schlecht behandelt, nicht einen. Ob die Hure kam und mit ihren Tränen seine Füße wusch und mit ihren Haaren abtrocknete, Jesus liebte es. Die anderen drumherum gleich wieder, was soll denn das? Jesus war so komplett anders und er ist heute noch so komplett anders wie das, was die Welt erwartet. Die Religiösen verstehen Jesus nicht. Okay, wir lesen mal weiter. Weissage uns, los, mach ein Zeichen, ein Wunder. Und noch mit vielen anderen Lästerungen schmähten sie ihn. Warum schmähten sie ihn? Weil sie nicht verstanden haben, dass seine Macht und sein Reich nicht von dieser Welt ist, sondern von oben, okay? Weiter. Und als es Tag wurde, versammelten sich die Ältesten des Volkes, die Hohepriester und Schriftgelehrten, und führten ihn vor den Rat. Oh, das lieben sie immer. Andere anschuldigen, ne? Andere vorführen. Und sprachen, bist du der Christus, so sag es uns. Leute, das ist ein ganz wichtiger Moment in der ganzen Schöpfung. Dieser Moment. Wir lesen da ganz schnell drüber und wir merken eigentlich gar nicht, um was es hier geht. Bist du der Christus? Sag es uns. Er müsste eigentlich gar nicht antworten, weil sie sahen 3 Jahre lang, was er tat. Heilen, befreien, aufwecken. Heilen, befreien, aufwecken. Das kann nur Gottes Sohn. Niemand anders kann das. Und sie sagen, bist du der Christus, so sag es uns. Bist du der Gesalbte? Ist Gott mit dir? Ihr wisst, was Christus heißt. Bist du der, mit dem der Heilige Geist ist? Er aber sprach zu ihnen, sag ich's euch, so glaubt ihr's nicht. Wenn du 3 Jahre lang jemand Gutes tun siehst und fragst ihn dann, bist du gut? Müsst du sagen, dumme Frage. Gibt's nur eine dumme Antwort drauf, deswegen sage ich nichts, weil ihr glaubt's ja eh nicht. Richtig? Nächster Vers. Frage ich aber, so antwortet ihr nicht. Weiter. Aber von nun an wird der Menschensohn sitzen zur Rechten der Kraft Gottes. Von nun an wird der Menschensohn sitzen zur Rechten der Kraft Gottes. Er geht noch eine Stufe weiter und sagt, ich bin nicht nur Christus, mit dem der Heilige Geist ist, ich werde mich jetzt zur Rechten Gottes setzen. Er wusste, dass sie das noch mehr provoziert. Er wusste genau, dass sie gleich völlig ausflippen werden. Lügt Jesus? Er sagt die Wahrheit. Er hat immer die Wahrheit gesagt. Von nun an aber wird der Menschensohn sitzen zur Rechten der Kraft Gottes. Weiter. Da sprachen sie alle, bist du denn Gottes Sohn? Nee, ich bin der Diener, deswegen sitze ich mich rechts von Gott. Du siehst schon, ihre Intelligenz ist unfassbar. Ja? Er sprach zu ihnen, ihr sagt es und ich bin es. Interessant, oder? Da sprachen sie alle, bist du denn Gottes Sohn? Er sprach zu ihnen, ihr sagt es, ich bin es. Interessant, oder? Er kriegt sie mit ihren eigenen Worten. Sie haben es ja selber ausgesprochen. Wisst ihr, mir ist da was aufgefallen die Woche. Das ist mir noch nie zuvor aufgefallen. Oder noch nicht so in der Tiefe. Wisst ihr, was das größte Ärgernis für den Teufel ist? Dass Jesus Gottes Sohn ist. Das ist das größte Ärgernis für ihn. Denk mal drüber nach. Jesus darf ein Guru sein. Kein Problem. Er darf ein Prophet sein. Er darf ein Rabbi sein. Du darfst ihn sogar Meister nennen. Kein Problem. Aber wo stoßen sich die Juden am meisten? An dem Sohn Gottes. Wo stoßen sich die Moslems? An dem Sohn Gottes. Wo stoßen sich die Ungläubigen dran? An dem Sohn Gottes. Momentan kommen so viele Sendungen auf N24, auf Phoenix, überall. Jesus hat weitergelebt, er hat Maria Magdalena geheiratet, sie hatten Kinder in Frankreich, es gibt Nachfahren in Deutschland. Wenn sie das mit Mohammed machen würden, mein lieber Schieber, da wäre aber Rabatz. Aber mit Jesus kein Problem. Was machen sie aus ihm, wenn er geheiratet hat? Hätte. Einen Menschen. Einen guten Menschen, aber nicht mehr Gottes Sohn. Jesus muss nicht heiraten. Wozu? Braucht nicht auf die Erde kommen und eine Frau auf der Erde heiraten. Hätte sich eine wunderschöne im Himmel machen können. Das war nicht Gottes Plan. Er sprach zu Adam, seid fruchtbar, mehret euch. Richtig? Denkt tiefer drüber nach. Ist mir heute Morgen so bewusst geworden. An dem sich der Teufel am meisten reibt und ärgert, was er nicht duldet auf der Erde als Botschaft ist, dass Jesus Gottes Sohn ist. Denk in der Tiefe drüber nach. Du kannst mit Menschen über alles reden, aber nicht mehr, dass Jesus Gottes Sohn ist. Weil das verändert alles. Es verändert alles. Amen. Manchmal ist es so, dass wenn die Mafia irgendeinen töten, dann ist der tot. Ist halt einfach ein Toter. Wenn sie aber einen Polizisten töten, dann wird's eng. Weil du darfst nichts Schlimmeres tun, als einen Polizist töten. Versteht ihr, was ich sagen will? Und dieses Beispiel hinkt bis nach was weiß ich wohin. Weil Jesus so viel höher ist. Aber der Teufel will nicht, dass die Menschen verstehen und glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Da eckst du an. Und andere, die das annehmen und anfangen, darüber nachzudenken, die werden errettet. Egal woher. Selbst Moslems, die das erleben, die Jesus als den Sohn Gottes erleben, bekehren sich. Und zwar ganz schön viele. Bist du denn Gottes Sohn? Jesus hat die ganze Zeit gesagt, ich war die ganze Zeit bei euch in den Synagogen. Jeden Tag war ich da. Ich habe gedient, ich habe geheilt, ich habe befreit, ihr habt alle Wunder gesehen. Macht euch ein Bild. Sie wissen genau, dass er Gottes Sohn ist. Weil niemand außer Gottes Sohn tun kann, was Jesus getan hat. Richtig? Zeig mir einen, der Tod aufwecken kann. Zeig mir einen, der Leprakranke heilt. Und wenn Jesus einen Leprakranken geheilt hat, dann war der nicht nur von Lepra frei, sondern die Finger wuchsen nach, die Nase kam zurück, die Ohren waren wieder da. Glaubt ihr daran? Dass der die ganz hergestellt hat und nicht nur halb oder viertels. Selbst wenn ein ganzer Arm abgefault war, war der wieder da. Und sie regen sich darüber auf, dass er nicht in sein religiöses Bild passt. Dass er nicht in ihre religiöse Schublade passt. Dass er nicht so ist, wie sie sich das vorstellen. Und selbst die drei Weisen aus dem Morgenland, als Jesus geboren wurde und sie seinen Stern sahen. Was ist ein Stern? Licht. Sie sahen das Licht, das neue Licht. Ein Vorbote für das ganz große Licht. Und sie folgten diesem Licht. Und sie gingen zu Herodes in den Palast. Und er sagt, hey, von was redet ihr? Ja, bei hier ist er nicht. Jesus war weder bei den Reichen, noch bei den Berühmten, noch bei den Schönen, noch bei den Celebrities auf Englisch, bei denen die VIPs und wie sie alle heißen. Und da ist Jesus nicht. Ganz, ganz selten. Nicht, dass die außen vor sind, aber die brauchen ihn nicht. Die wollen ihn nicht. Wozu? Er ist gekommen für die Kranken, nicht für die Gesunden. Und ich sage nicht, dass die Reichen gesund sind, ihr versteht mich schon richtig. Aber die, die den Hunger haben, Der Teufel ist so zornig, dass Jesus als Sohn Gottes auf diese Erde kam, dass er sogar eine Religion gestiftet hat, die das total verleugnet. Wir haben letztes Jahr das Islam-Seminar gemacht, ihr wisst es. Ständig steht im Koran, dass er nicht der Sohn Gottes ist, dass Gott keinen Sohn braucht und so weiter. Obwohl Jesus öfters namentlich genannt ist wie Mohammed im Koran. Schon lustig irgendwo, gell? Aber wir wissen genau, er ist der Sohn Gottes. Er ist der Sohn Gottes und er ist gekommen. Er sprach zu ihnen, ihr sagt es, ich bin es. Machen wir mal weiter noch. Sie aber sprachen, was bedürfen wir noch eines Zeugnisses? Wir haben selbst gehört aus seinem Munde. Sie bezichtigen ihn als Lügner. Heftig, oder? Obwohl sie die ganze Zeit ihn erlebt haben, können sie mit ihm nichts anfangen. Weil Religion in ihrem Herzen und der Stolz und die Überheblichkeit und dass sie von den Leuten bewundert wurden, war in ihnen stärker und größer, als sich zu demütigen zu sagen, ja, er ist Gottes Sohn. Ist das heute anders? Ist genau dasselbe. Jetzt gehen wir mal zu Johannes 12, Vers 45. Ich möchte euch heute ein paar Bibelstellen zeigen, um euch nochmal ganz tief ins Bewusstsein zu rufen, dass Jesus der Herr und der König ist. Wer mich sieht, der sieht den, der mich gesandt hat. Ist mal eine Aussage, oder? Keiner hat je Gott gesehen. Mose hat nur den Rücken gesehen. Wer mich sieht, sieht den, der mich gesandt hat. Wer ist der, der ihn gesandt hat? Der Vater. Wer mich sieht, sieht den Vater. Das ist mal eine Aussage, oder? Und wenn du ihn ablehnst, lehnst du den Vater ab. Wenn du ihn ablehnst, lehnst du ab, was Gott für ein Heilsplan hat für die Erde. Interessant, oder? Das ist mal eine Aussage. Kannst du das aussagen? Wer mich sieht, sieht den Vater. Kannst du es oder nicht? Du kannst es. Kannst du sagen. Du bist Kind Gottes. Das heißt nicht, dass du immer alles richtig machst. Heißt vielleicht nicht mal, dass du gerade heilig lebst. Oder so, wie das eigentlich gut wäre. Aber dennoch bist du Gottes Sohn. Und ich bin überzeugt, du wirst Menschen treffen, die sagen, was, du? Du willst Sohn, du willst Tochter sein? Na, weiß ich nicht. Ich kenne dich doch von früher. Du hast doch das gemacht und das gemacht und das hast du angestellt. Da kannst du antworten. 2. Korinther 5, Vers 17. Siehe, es ist alles neu geworden. Ich bin eine neue Schöpfung. Bub, das sitzt erst mal. Johannes 14, 10. Super wichtige, interessante Bibelstellen. Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir? Der Vater lebt in ihm. Was macht er denn bei dir? Wohnt er auch bei dir? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir? Die Worte, die ich zu euch rede, die rede ich nicht von mir selbst aus, nicht meine Idee, nicht meine Worte, sondern was der Vater, der Vater, der in mir wohnt, der tut seine Werke. Der Vater, der in mir wohnt, der tut seine Werke. Der Vater, der in mir wohnt, in welcher Form? In Form des Geistes, des Heiligen Geistes. Du siehst hier schon wieder ein Geheimnis der neuen Schöpfung. Nämlich Christus ist der Erstgeborene von vielen Söhnen. Und ihr wisst, ihr Schwestern, ihr seid auch Söhne. So wie die Männer zur Braut gehören. Nicht durcheinander bringen lassen, okay? Ist das nicht der Hammer? Dass Gott im Sohn wohnt, näher als so geht's ja nicht. Und die sind eins. Und er sagt, ich tue das, was ich den Vater tun sehe. Jesus kommt in Kontakt mit Kranken und der Vater sagt, Jesus heilen, machen frei. Was, der ist schon tot, weg ihn auf, ruf den Lazarus raus. Oh Herr, der ist schon 3 Tage tot, er stinkt schon. Der stinkt ordentlich, wenn er stinkt. Und Jesus interessiert es gar nicht. Er sagt, Vater, ich weiß, dass du mich alle Zeit hörst. Warum betet es Jesus laut? Braucht nicht für sich, für die drumherum stehen, dass sie was lernen. Dass sie sehen, der Vater hört ihn wann? Von 12 bis Mittag, von der Tapete bis zur Wand. Wann? Alle Zeit. Und er sagt, Lazarus, komm heraus. Und da kommt da so einer raus, wie bei Mumie 3. Was glaubst du, wie die geguckt haben? Ja, die sind fast umgefallen vor Schreck. Und dann sagt er, los, macht sie auseinander. Wisst ihr, auch hier ist das Geheimnis der Wiedergeburt. Stellvertretend, Lazarus steht in diesem Bild für die ganze Menschheit. Du bist eingewickelt, der Tod hat dich eingewickelt, die Leute haben dich schön einbalsamiert, wunderbar, es hilft aber nichts, du wirst trotzdem stinken. Das Fleisch muss sterben, es stinkt. Und dann ruft Jesus ihn heraus, das ist die Wiedergeburt. Und dann steht er da, mit was eingewickelt noch? Mit dem Tod. Und nach was riecht er? Nach dem Tod. Leute, die in die Gemeinde sich reinbekehren, nach was riechen die? Nach Tod. Was musst du machen, ich und du? Wir müssen sie auswickeln und sagen, raus, weg mit dem Todesbanden. Da gehörst du nicht mehr dazu. Du bist vom Tod übergetreten ins Leben. Das ist unser Job. Und dann ist so, dass die Leute wieder, wow, ja krass, wow. Wenn die immer so, es wird nichts. Muss sie frei machen von dem, was sie eingeengt hat, was ihnen suggestiert, das war's, aus. Machst du die Leute frei davon, versteht ihr? Prophetisch. Die Banden des Todes wegwickeln. Wenn das nicht passiert, wenn sie nicht in die Wahrheit kommen, in die Freiheit, werden sie den Tod mehr spüren wie Jesus, obwohl sie wieder leben. Schon mal so Christen erlebt? Es gibt natürlich auch welche, die wollen sich wieder einwickeln, weil sie denken, es war viel besser vorher. Gibt's auch, aber das ist nicht das Thema. Der Vater, der in mir wohnt, der tut seine Werke. Ich glaube auch, dass der Vater durch dich Werke tun will. Ich glaube, dass er durch dich Leute ansprechen will. Der will, dass du Leuten die Hände auflegst. Und was immer dann passiert, passiert. Und je leichter ist es, je mehr du vorher Zeit mit ihm verbringst, im Gebet, wo du fragst, Herr, was ist denn heute dran? Ich weiß von Leuten, die sagen, die stehen morgens auf und beten und sagen, Herr, heute bekehre ich 2 Stück, schick mir 2 Leute. Und es passiert. Weil der Vater viel zu wenig hat, die das machen, nicht zu viele. Oh, jetzt betet der Thomas wieder, yay, jetzt hat er schon die Woche jeden Tag 2 bekehrt, das wird mal langsam zu viel. So ist Gott nicht. Der sagt, Thomas, nur 2? Mach noch 1 Null dran. Ist es möglich? Ja, es ist absolut möglich. Und du bist von einem anderen Königreich. Da kommen wir nachher noch dazu. Halleluja. Matthäus 17, Vers 5. Auch eine wichtige, wichtige Bibelstelle. Als er noch so redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke. Das ist wirklich ganz harmlos beschrieben. Eine lichte Wolke. Hier geht es um die Herrlichkeit Gottes. Es geht um die Kraft Gottes. Verstehst du? Bist du schon mal an so einer Trafostation vorbeigefahren und hast das Brummen gehört? So. Wisst ihr, was das ist? Der Strom. Da geht so eine Power durch, dass die ganze Erde bebt und es in der Atmosphäre brummt. Das ist Peanuts gegen Gott. Peanuts. Die Starkstromleitung von ICE ist Peanuts gegen Gott. Versteht ihr? Eine lichte Wolke umschattet. Ach, so, ja, so fast romantisch, ne? So eine lichte Wolke kam da. Das hat mit der Wahrheit nichts zu tun. Es war Gottes manifestierte Gegenwart auf Erden. Gott war da, der Vater selber kam herab in einer Form einer lichten Wolke. Und so wie die Sahne ist halt in Form einer Wolke, aber es war die Herrlichkeit Gottes, es war die Power Gottes, das. Wie kann man Energie erklären? Einfach mal ranfassen. Nee, mach das lieber nicht. Okay? Bam, da war Energie. Und dann haben sie halt das so beschrieben wie eine lichte Wolke. Und aus der Wolke kam was? Siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, den sollt ihr hören. Der Vater muss sich zu Jesus stellen. Es reicht nicht, wenn der Sohn sagt, ich bin Sohn. Der Vater muss das bestätigen. Richtig? Der Vater muss sich zum Sohn stellen und sagen, das ist mein lieber Sohn, an dem ich was habe? Nur Ärger. Nee, Wohlgefallen. Wohlgefallen. Mitsamt der erlebbaren Kraft Gottes. Das ist, was jeder, der sich bekehrt, erlebt, wenn er auf den Sohn hört und ihn einlädt als Kapitän in sein Leben, als Chefe. Sagt Jesus, komm, ich brauche dich. Er erlebt diese Wolke in irgendeiner Art und Weise. Richtig? Power, du hast Gott erlebt. Ich habe mich nicht bekehrt, weil es langweilig war. Ich habe mich bekehrt, weil die mein Leben mir sagte, was ich angestellt habe. Und ich gedacht habe, alter Vater, wo weiß die das her? Mir war sofort klar, das hat die nicht erfunden. Das weiß die von Gott. Und ich habe ja vorher noch gebetet, gesagt, Gott, wenn es dich gibt, beweis mir das. Schlaues Gebet, ist ein gutes Gebet. Ich wusste nicht mal, dass es ein Gebet ist. Ich sagte, Gott, wenn es dich gibt, beweis mir das. Und auf einmal erzählt die mir, was ich angestellt habe, was niemand weiß. Dann weißt du aber, ups, jetzt wird's langsam eng für den Thomas. Jetzt wird's heiß auf der Bratpfanne. Halleluja. Also der Vater stellt sich zu dem Sohn. Und zwar wie viel? Voll und ganz. Halleluja. Matthäus 8, 27. Auch eine super interessante Stelle, habe ich schon oft drüber gepredigt. Die Menschen aber verwunderten sich und sprachen, was ist das für ein Mann, dass sie im Wind und Meer gehorsam sind? Interessant. Sie verwunderten sich, auch wieder ein ganz harmloser Ausdruck. Sie verstanden die Welt nicht mehr, müsst hier stehen. Die checkten gar nichts mehr. Und die haben auch nicht gecheckt, dass er Jesus ist. Die haben gar nichts gecheckt, was das für ein Mann steht hier. Nicht mal Rabbi oder Meister. Was ist das für ein Mann, dass sie im Wind und Meer gehorsam sind? Wisst ihr, ich sag's immer und immer wieder, Wunder führen nicht zur Errettung. Jesus heilte viele. Er heilte mal 10 auf einmal, nur einer kam zurück und hat sich bedankt. Wunder drehen nicht das Herz rum. Richtig? Was dreht das Herz rum? Wenn die Worte, die Jesus spricht, in ihr Herz fallen und brennen. Das verändert Leben. Bei uns übrigens auch. Jeden Tag aufs Neue. Richtig? Jeden Tag aufs Neue. Was ist das für ein Mann, dass sie im Wind und Meer gehorsam sind? Zeig mir doch nochmal einen zweiten, der das kann. Gibt's nicht, gab's nicht. Jesus war der Einzige, der einen Sturm stillen konnte. Es gibt ein Hammervideo, vielleicht finde ich es irgendwann nochmal. Irgendwo in Asien, Indonesien oder irgendwo war ein Wirbelsturm. Und da war ein Christ und er sagt zu seinen Nachbarn, ich bin Christ, ich werde beten, der hört auf. Und haben sie ihn ausgelacht, einer filmt es mit dem Handy. Und er steht da hin und proklamiert und befiehlt diesem Wirbelsturm aufzuhören. Und das Ding dreht sich volle Kanne, alles Dächer, alles fliegt weg. Und dann kommt es langsam auf sie zu und auf einmal macht es in einer Sekunde, wupp. Und das Ding hört auf, die Sachen fallen runter und es klärt sich auf. Und die Leute drum, die Nachbarn, oh, oh. Dieselbe Power in deinem Mund ist wie in Gottes Mund. Ist kein Unterschied, wenn du glaubst. Du musst glauben, das ist der Punkt. Dass das Wort Gottes in deinem Mund dieselbe Power hat wie in Gottes Mund. Das Dumme ist, dass wir immer einen suchen, der glaubt für uns. Thomas, kannst du mal für mich beten? Kannst du mir mal die Hände auflegen? Ich bin nicht gegen das Beten oder die Hände auflegen, versteht mich richtig. Aber viele Dinge kann man selber lösen, indem man selber anfängt zu glauben und zu proklamieren. Ich brauche auch mal meine Gebetsunterstützung, das ist normal, dafür muss man sich nicht schämen. Aber wenn man nur auf andere baut, das ist nicht gesund, auf dauerhaft nicht, für dich nicht und für die anderen nicht. Ihm gehorchen Wind und Meer. Epheser 1, 22. Und jetzt kommen wir nach und nach mal so zu so Punkten, wo die Bibel uns zeigt, wer Jesus ist. Und ich glaube, das ist nochmal wichtig, dass wir uns das in Erinnerung holen. Glaube ich, genau gerade in dieser Zeit, in der wir sind. Und alles hat er, wer ist er, der Vater, unter seine Füße, wessen Füße, Jesu Füße getan. Alles. Was gehört zu alles? Alles. Alles hat der Vater unter die Füße Jesu getan und hat ihn gesetzt, der Gemeinde zum Haupt über alles. Jesus ist in diesem Bild des Leibes, was? Welcher Teil? Was ist er? Komm, red mit mir. Das Haupt. Jesus ist das Haupt. Ist er das? Der Kopf, das Haupt. Was ist der Rest? Der Leib. Lies mal, was hier steht. Alles hat der Vater. Was ist alles? Gehört da jede Krankheit dazu? Jede Herausforderung, jeden Angriff, jeder Dämon, jeder Teufel? Gehören die alle dazu? Wo hat der Vater sie hingetan? Komm, red mit mir. Unter deine und meine Füße. Das Dumme ist nur, dass wir mal nachgucken. Oh, und dann rennt er weg. Und dann kommt David, oh, dann noch einer weggerannt. Weil wir dumm sind. Weil wir es nicht glauben. Weil wir uns aufhalten an dem, was wir noch nicht verstanden und noch nicht glauben. Anstatt zu sagen, ey, das ist mal ein Fakt. Ich sehe es in meinem Leben noch nicht, aber das kommt. Ihr müsst überzeugt sein, der Teufel ist komplett besiegt. Ich habe vor 30 Jahren mit Christen zu tun gehabt, die haben mir wortwörtlich ins Gesicht gesagt, red nicht vom Teufel, sonst kommt er. Na, ich sag, der interessiert mich nicht, der Fatzke. Red bitte nicht so. Vor 2 Wochen hat ein Pastor sich gegen den Teufel aufgemacht, dann ist er gestorben. Ich glaube so ein Mist nicht. Ich glaube, dass Jesus mit mir ist. Amen, mit dir auch? Der Teufel hat mehr Angst vor mir, wie ich vor ihm. Es hat sich gewendet in den letzten Jahren. Früher war es anders oder nicht ganz so klar, aber heute ist mir das klarer denn je. Was will er denn? Buggedibu kann er machen. Ich habe gestern oder vorgestern Mallis ein Video gezeigt von so einem Zauberer. Steht am Beckenrand, macht so und dann fliegt er in die Luft. Dann fliegt da rum und so, macht so Zeug, macht Buggedibu. Dann hat er ein Holzstecken in der Hand und macht er kurz so und es ist eine Schlange. Selbe wie bei Jannes und Jambres, die Mose widerstanden. Nichts Neues unter der Sonne. Diese Dinge gibt's immer noch. Dann macht er wieder Wupp und dann ist wieder ein Holzstecken. Die Leute, die sind begeistert. Buggedibu. Leute, wenn der in Kontakt mit Gott kommt, mit der richtigen Energie, nicht mit der falschen. Was glaubst du, was der denkt? Falsche Quellen angezapft, aber ordentlich. Also, weiter geht's. Oh, ich liebe das Wort. Du auch? Römer 14, Vers 9. Denn dazu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden. Auch das gab's zuvor noch nie. Er war der Erste, er ist der Erste in allem. Okay? Dass er über Tote und Lebende Herr sei. Das macht der Buddha nicht, das macht der Mohammed nicht, das macht nur Jesus. Über Tote und Lebende ist er Herr. Stell dir das mal vor. Deswegen hat er auch die Macht, Tote zurückzurufen. Er hat die Macht dazu. Er hat sie dir gegeben. Auch du kannst es. Geh nicht los, wichtig. Jedes Wunder muss vom Himmel autorisiert sein. Das heißt, du musst zuvor gehört haben, dass der Vater sagt, bete für den Toten. Mach da nicht eine Methode draus und annonciere, ich wecke Tode auf. In der Rhein-Neckar-Zeitung, das wird nichts. Gibt's auch, gab's jahrelang in der Rhein-Neckar-Zeitung. Prophet sagt ihnen Zukunft voraus. Ja, ja, klar. Brauche ich nicht, meine Zukunft ist gut. Ich habe Hoffnung, ich brauche keine Prophetie, ich brauche kein Horoskop. Für was? Dass man mir sagt, was ich schon weiß und das soll ich auch noch dafür bezahlen? Wie dumm muss man sein? Meine Zukunft ist gut, steht im Wort. Kein Unglück wird sich mehr meinem Hause nahen. Gnade und Gerechtigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und nicht nur folgen, die gehen voraus. Epheserbrief sagt, Gott macht einen Weg in der Einöde und eine Straße in der Wildnis. Gott ist Straßenbau-Business. Amen. Macht mir einen Weg. Leute, das musst du verinnerlicht haben. Weil der Teufel wird jeden Tag probieren, dir den Glauben zu rauben. Er wird dich jeden Tag attackieren mit Umständen, mit Negativmeldungen. Und alles das soll dich nur zu einem Punkt führen, wo du denkst, ist Gott wirklich gut? Sei ehrlich, komm. Dein Kind ist hingefallen und blutet. Und du denkst, warum lässt Gott das zu? So darfst du niemals denken. Das war nicht Gott. Vielleicht hast du ein Gebet zu wenig für dein Kind gebetet. Richtig? Ich habe euch das Zeugnis schon oft erzählt. Ich war ganz frisch mit Bärbel zusammen. Weiß nicht, wie alt ich da war. 20, 21. Habe eine Malerlehre gemacht und habe gerade verputzen gelernt gehabt. Und dann fragt Bärbel ihren Meister, ob ich einem reichen Mann, ob ich dem seine Außenmauer verputzen würde. Habe ich gesagt, ja, mache ich. habe ich die Außenmauer verputzt von der Villa, stinkreiche Leute. Und dann irgendwann kommen wir so ins Gespräch, du kommst immer ins Gespräch. Ich war frisch bekehrt, ich hatte wahnsinnig Ahnung von nix. Ja, ich kannte vielleicht ein, zwei Bibelstellen vom Hörensagen, verstanden habe ich noch gar nichts. Aber ich hörte den Heiligen Geist, megamäßig. Und dann kommt die Frau irgendwann und ganz verbittert und dann kommen wir auf das Thema, dass ich Christ bin. Dann sagt sie mir, ich glaube nicht mehr an Gott. Ihren Sohn ist mit 24 oder 26 mit dem Auto tödlich verunglückt, erst vor ein paar Wochen zuvor. Wenn es einen Gott gäbe, dann, Lieblingsding von den Ungläubigen. Ich stand da wie der Ochs vom Berg. Ich habe nur gebetet, wie ich immer bete, das mache ich heute noch. Heiliger Geist, sag mir was. Dann habe ich sie gefragt, sag, darf ich sie was fragen? Sagt sie, ja. Sag ich, haben Sie dieses Jahr schon mal für Ihren Sohn gebetet, für Schutz? Nö. Sag ich, haben Sie den Monat schon mal gebetet für Ihren Sohn, für Schutz? Nö. Na, ich sag, haben Sie heute schon oder an dem Tag des Unfalls, hatten Sie da morgens Gott gebetet, Ihren Sohn zu beschützen? Nö. Sag ich, was klagen Sie Gott an? Bob hat sich rumgedreht ins Haus rein, wupp, hab sie nie wieder gesehen. Wir brauchen den Heiligen Geist. Wir brauchen Weisheit, wir brauchen Wahrheit. Amen. Und gut ist, dass wir als wiedergeborene Christen gar nicht mehr im Schutz beten müssen. Ist bei All Inclusive dabei. Wir haben All Inclusive. Er hat seinen Engeln befohlen. Und wenn man halt der Kleine mal hinfällt und blutiges Knie hat, davon stirbt man nicht. Wer weiß, für was es gut ist. Vielleicht wäre er sonst über die Straße gerannt und dann kommt ein 40-Tonner. Wir sehen das ganze Bild nicht, aber Gott. Gott sieht das ganze Bild. Und Gott sagt sich, besser als tot ist ein blutiges Knie. Wäre jetzt tot, würdest du sagen, Gott, warum lächeln du das zu? Ja, weil du wolltest kein blutiges Knie für dein Kind. Da habe ich gedacht, das soll der 40 Tonnen. Das, Gott sei Dank ist Gott nicht so, oder? Hammer, wir mal. Oh Mann, Gott sei Dank, hä? Ist Gott besser als wir? Halleluja. Ich verstehe auch nicht immer alles, was in meinem Leben war. Aber ich weiß eines, Gott ist gut. Gott ist gut. Und mein größter Angriffspunkt ist immer, dass ich an den Punkt komme und denke, Gott ist nicht mehr gut. Der Teufel baut immer solche Sachen in meinem Leben. Und bring die dann, ja, ding dong, kommt wieder der Paketdienst aus der Hölle. Mittlerweile sage ich, habe ich nicht bestellt, können Sie gleich wieder mitnehmen. Früher habe ich gedacht, muss ich mal reingucken, ob das wirklich, für, oh, boah, Bombe, Splitter im Gesicht. Oh, mal. Nein, nicht mehr reingucken. Beschäftige dich nicht mehr damit. Gott ist gut, Punkt. Und manchmal musst du das ein paar Stunden lang laut powern, bis dein Fleisch sagt, ja, Gott ist gut. Und der Teufel sagt, oh Mann, wir haben ein Problem, was gibt's? Der glaubt, dass Gott gut ist. Oh, ganz schlecht, da kriegt man schwer wieder raus. Ha. Aber wenn's drin ist, ist drin. Amen. Und da kannst du in der schlimmsten Situation sagen, Gott wird einen Sieg draus machen. Und du freust dich und deine Freude kann dir niemand rauben. Vor ein paar Wochen hat Vanessa über die Freude gepredigt, es geht mir immer noch nach. Jeden Tag irgendwie kommt noch mal so ein Brocken, wo ich denke, oh ja, da habe ich was, da muss ich noch arbeiten, da und... Und das ist gut, das ist der Sinn einer Predigt. Der Sinn einer Predigt ist nicht, deine Gefühle werden gekitzelt innerhalb von einer Stunde, dann gehst du, nach zwei Minuten, was hat denn gepredigt? Oh, weiß ich nicht mehr, aber es war gut. Das ist nicht der Sinn der Predigt. Der Sinn der Predigt ist, dass dein Herz für immer verändert wird. Und dass der Christus in dir immer mehr Gestalt gewinnt, immer größer wird. Er herrscht über Tod und Lebende. Als mein Vater starb, da war ich in Amerika, mein Vater in Deutschland. Ich bin sofort auf die Knie und wollte befehlen, dass er zurückkommt. Wisst ihr, was Gott zu mir gesagt hat? Wollt ihr es hören? Ihr manche kennt's ja. Wisst ihr, was Gott gesagt hat? Thomas, tu es nicht, es war seine Zeit. Stell dir mal die Aussage vor, was Gott zu mir gesagt hat. Tu es nicht, es war seine Zeit. Er hat nicht gesagt, es wird nichts, du hast nicht genug Glauben. Er hat auch nicht gesagt, du bist in Amerika und er ist in Deutschland, das ist zu weit. Gott hat mir gesagt, tu es nicht. Es wäre noch schlimmer gewesen, ich hätte ihn zurückgerufen und zwei Wochen drauf wäre er wieder gestorben, weil Gott sagt, er muss jetzt zu mir. Der wäre zweimal gestorben. Gott ist gut. Und ich habe gesagt, ja Herr, dann ist es so. Dann ist es so und dann ist es gut. Auch wenn ich es gerade nicht verstehe. Und die drei Jahre in Amerika hatte ich mit meinem Vater, ich habe meinen Vater zum ersten Mal kennengelernt, eigentlich 95, das vorletzte Jahr, waren sie vier Wochen da. Da habe ich meinen Vater zum ersten Mal in meinem Leben als Vater erlebt. Und ich habe mich so gefreut. Er hatte Vanessa auf dem Schoß, die war gerade ein Jahr alt. Dann hat er gesagt, wenn du kommst, darf ich mit deinem neuen Auto fahren? Sag ich ja. Darf ich mit deinem Hund Gassi gehen? Sag ich ja. Ich habe gedacht, das ist ein neuer Mann. Ich habe mich so auf Deutschland gefreut und 2 Wochen bevor wir zurückkommen, stirbt er. All mein Traum, all das, was ich mir gewünscht habe in meiner Fantasie, boah krass, boah, so habe ich meinen Vater noch nie erlebt, er war immer nur ein Arschloch zu mir. Auf einmal mag der mich. Natürlich war ich jetzt der tolle Sohn in Amerika, ja. Aber gut, mein Vater war nicht perfekt, aber das war mir noch lieber als Streit und immer gegeneinander. Ich habe gesagt, Herr, warum jetzt? Ich verstehe es nicht. Und deswegen hat Gott zu mir gesagt, du darfst deinen Vater noch mal sehen. Und ich wusste dann, wo ich ihn oben gesehen habe, der Frieden in seinem Gesicht. Der ist glücklich, denn würde ich keine Minute, würde ich irgendjemand einer Minute im Himmel berauben, um hier noch ein paar Jahre zu haben. Niemals. David schreibt es, ein Tag in deinen Vorhöfen, in den Vorhöfen, nicht mal im Allerheiligen, ist besser als 1000 Jahre auf der Erde. Die Menschen wollen hier immer ewig leben, verstehe ich nicht. Ich freue mich auf die Ewigkeit. Das ist mein Ziel. Da komme ich ins Zuhause, in mein echtes Zuhause. 1. Petrus 3, 22. Welcher ist zu Rechten Gottes? Aufgefahren gegen Himmel. Jesus hat vorhin gesagt, ich werde zu Rechten des Vaters sitzen. Jetzt schreibt Petrus, er sitzt zur Rechten des Vaters, okay? Und es sind ihm untertan, wem? Jesus, dienen alle Engel, Gewaltigen und Mächte. Sind Jesus untertan. Müsst ihr euch vorstellen. Jesus war ja schon Sohn Gottes, bevor er auf die Erde kam. Bevor irgendwas geschaffen wurde, war er ja schon Sohn, okay? Aber er war nicht Opferlamm. Die volle Autorität des Vaters erhielt er, weil er selber zum Lamm wurde. Nicht, weil er Sohn ist. Sohn hat der Vater ihm geschenkt. Lamm wurde er freiwillig. Und die größte Ehre, die es gibt, ist zu Rechten des Vaters zu sitzen. Vermutlich ist es erst passiert nach der Auferstehung, dass Jesus vorher da nicht saß. Sonst wäre es nichts Besonderes. Dann würde er sagen, ich sitze mich wieder zu Rechten des Vaters. Das sagt er aber nicht. Er sagt, ich setze mich zu Rechten des Vaters. Da muss ein Thron gewesen sein, wo der ganze Himmel nicht wusste, wer darf denn da eines Tages sitzen. Ich glaube auch, dass das der Ursprung war, warum Satan rebelliert hat. Der Luzifer, der sah im Himmel, da ist ein Platz frei. Und wir wissen, er war von seinem Körperbau der größte Engel. Keine Ahnung, wie groß der ist, 50 Meter, 100 Meter, ich weiß es nicht. Okay? Es gibt verschiedene Engel, 30 Meter groß, 10 Meter. Er war der größte von allen und der schönste. Und der höchste, er lobte Gott, sein Job war Gott anzubeten. Und er sieht den Thron da und denkt sich, das ist mein Platz. Und wahrscheinlich, allergrößter Wahrscheinlichkeit nach, hat er den Vater gefragt, ist der Platz für mich? Und er sagt, nein. Wow. Hör mir gut zu, was ich dir jetzt sage. Wenn es Menschen in deinem Leben gibt, denen du alles gegeben hast, alles, und du gibst ihnen das eine nicht, wirst du von Superman zum Superidioten, zum Super-A-Punkt-Punkt. Hör mir gut zu. Ich kenne eine wahre Geschichte von einem Pastor, der hat einen Obdachlosen aufgenommen in sein Haus. Eine wahre Geschichte, hier in Heidelberg. Hat ihn gewaschen, gepudert, gepflegt, neue Klamotten gekauft, hat ihn ins Kinderzimmer rein, wo die Kinder schon außer Haus waren. Hat er ein Bettchen, hat er was Warmes zum Essen, eine Heizung. Alles umsonst, 6 Monate lang. Wisst ihr, was der Dank war? Dass er versucht hat, die Frau zu vergewaltigen. Wenn du Menschen alles gibst und das eine, was ihnen nicht gehört, das gehört Gott, werden sie ganz komisch. Ich habe das hier dutzende Male erlebt. Du nimmst hier Menschen auf, die überall ausgestoßen sind in anderen Gemeinden. Mittlerweile weiß ich schon, macht es nicht mehr, aber ich habe auch meinen Preis bezahlt. Du lässt sie hier predigen, du öffnest die Gemeinde, dein Herz, dein Haus, du unterstützt sie mit Finanzen und am Ende wollen sie Pastor werden und dich rausegeln. Gott lässt es eine Weile zu. Aber der Platz zur Rechten Gottes war was? Reserviert. Und ich bin hier Pastor und niemand sonst. Und Gott stellt sich dazu. Und ich kann mir gut vorstellen, dass in Satans Herz der Zorn hochkam und er sagte, wie kann sich Gott erlauben, den Platz mir nicht zu geben? Weil es muss ja einen Grund geben, dass er plötzlich keinen Bock mehr auf Gott hat und anfängt im Himmel eine Rebellion zu machen und den Leuten zu erzählen, den Engeln, hey, eigentlich bin ich Gott. Und die Evolutionstheorie, nochmal für euch als Wiederholung, ist im Himmel erfunden worden. Überlege mal, ein Drittel der Engel hat er überzeugt mit einer Geschichte. Die muss gut gewesen sein, die Story. Sonst sagen die doch, hey, wir sehen Gott jeden Tag. Richtig? Was laberst du für einen Müll? Aber er sagte den Engeln im Himmel, davon bin ich 100% überzeugt. Nur durch einen zeitlichen Vorsprung gab es Gott vor mir. Das bedeutet, wir sind nicht geschaffen, sondern wir sind durch den Urknall entstanden. Den gab es schon im Himmel. Alles andere macht keinen Sinn, Leute. Hätten die Engel, sie hätten schon sagen müssen, sag mal, zu heiß gebadet oder was? Was stimmt mit dir nicht, Luzifer? Gott ist Gott. Aber ein Drittel der Engel glaubten ihm, die jetzigen Dämonen. Wie ist das möglich? Evolutionstheorie. Die war schon im Himmel da. Er ist der Vater der Lüge. Und ich habe euch neulich ist gut, in Hesekiel, in Hesaja habe ich euch vorgelesen, was mit Satan passiert. Und da steht viermal das Wort an dem Tag, an dem du geschaffen wurdest. Könnt ihr euch erinnern an die Predigt? Das bedeutet, Gott legt einen großen Wert darauf, dass im Wort steht, dass Satan geschaffen wurde. Eigentlich Luzifer, ihr versteht mich aber richtig, ne? Er war ja anfangs gut. Nicht der zeitliche Vorsprung, sonst hätte er ja Gott vom Thron stützen können. Wenn Gott nur durch einen komischen Zufall zuerst sitzt, dann kann man ihn durch eine Revolution vom Thron werfen. Dann ist Gott nicht Gott. Und leider haben die das geglaubt. Leider. Das funktioniert auch heute noch. Jede Revolution funktioniert so. Wir sagen, wir machen den König weg und dann ich, Generalissimus, ich bin dann da. Ich bin euer neuer König. Ich nenne mich nicht König, weil ich bin ja kein fieser König. Ich bin euer Revolutionsführer. Ayatollah oder Napoleon oder wie, es ist wurscht egal. Okay? Ihm sind untertan alle Engel, alle Gewalten und alle Mächte.
Ich habe aber Angst vor den Moslems.
Brauchst du nicht. Die haben keine Power über dich. Jesus hat auch gesagt, du nimmst mir nicht mein Leben. Ich lasse es. Ich könnte jetzt beten und der Vater würde Legionen von Engeln schicken und dann wäre hier Rabatz, schnipp, schnapp, rüber ab. Weißt du, was ein Engel macht? Ein Engel, er geht durch ganz Ägypten und tötet die Erstgeburt beim Vorbeigehen. Da kommt nicht mal in Spitzen. Da läuft nur vorbei und die Babys, bob, 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 Herzstillstand überall. Einer. Was glaubst du, was passiert, wenn Jesus ein paar Legionen gerufen hätte? Da wäre hier niemand mehr da. Aber es war nicht sein Job. Und nicht seine Bestimmung. Okay? Ich möchte euch heute Morgen Jesus nochmal richtig groß machen. Auch in dieser tollen Corona-Zeit. Dass ihr nicht vergesst, wer der Herr ist. Amen? Und ich habe euch letzte Woche gesagt, ich lasse mich nicht impfen. Ich lasse mich bis zum Schluss nicht impfen. Aber ich weiß nicht, wie das weitergeht. Wenn irgendwie es nicht, wenn ich Hausarrest kriege, das Haus nicht mehr verlassen, dann lasse ich mich impfen. Und dann lasse ich mich impfen mit der absoluten Autorität und Vollmacht des Heiligen Geistes. Und sobald dieses Dreckszeug mit der Nadel meinen Körper berührt, wird es zu Wasser. Amen. Das ist meine Überzeugung. Alles andere führt mich wieder in Unruhe und Angst und Verzweiflung. Das brauche ich nicht. Gott weiß, wo in welcher Zeit wir leben. Die Bibel sagt, wenn ihr etwas Giftiges trinkt, wird es euch nicht schaden. Paulus ist auf der Insel und schmeißt Holz ins Feuer, fährt eine Schlange raus, die tödlichste, die es da gab. Bob beißt ihm in die Hand, er schüttelt es ins Feuer und alle sagen, noch 30 Minuten, dann war's das. Junge, war nett, dich kennenzulernen. Und nach einer Stunde sitzt er immer noch da. Und dann sagen sie, was ist mit dir, warum stirbst du nicht? Und dann fangen sie an und sagen, du bist Apollo, der griechische Gott. Du, wir beten dich an. Und Paulus sagt, hört auf mit dem Mist. Jesus ist der Herr und ich bin nur sein Botschafter. Was ist anders an dieser blöden Impfung als an einer giftigen Schlange? Ich mache mir keine Angst. Ich bleib gechillt, fertig, aus. Aber das darf jeder für sich entscheiden. Ich werde euch nicht sagen, macht's, macht's nicht. Ihr habt alle den Heiligen Geist, fragt nach. Und wenn der Heilige Geist mir sagt, lass dich niemals impfen, werde ich das tun. Dann nehme ich auch alle Repressalien in Kauf. Aber es muss klar sein, versteht ihr? Und Gott ist ein Gott, der klar redet. Oder nicht? Wir haben vorhin gehört, Jesus macht nur das, was er hört und was er sieht. 1. Petrus war man. So, 1. Timotheus 6, Vers 15. Er ist aufgefahren gegen Himmel, wir machen den hinteren Teil. Der Gewaltige, der König aller Könige und der Herr aller Herren. Das steht ständig in der Bibel über Jesus. Er ist der König der Könige. Gibt viele Könige, gibt viele Herren, aber er ist der König der Könige und der Herr aller Herren. Und er ist gewaltig. Er ist gewaltig. Alles das, was die Religiösen sich gewünscht haben, wie Jesus sein sollte, das wird kommen, die werden es erleben. Die werden es erleben. Wenn Jesus wiederkommt, die Gemeinde entrückt, wird es unsichtbar sein für alle Menschen. Alle Kinder bis 19 werden weg sein, mitsamt allen Christen, die wiedergeboren sind. Die Menschen werden nicht mehr wissen, was hier los ist. Die werden sagen, es waren die Außerirdischen. Und dann kommt der Antichrist mit seinem 7-jährigen Reich. Und dann kommt Jesus zurück mit der Gemeinde, aber sichtbar am Himmel für alle. Und dann heißt es, er wird 1000 Jahre auf der Erde bleiben, mit uns zusammen regieren, 1000 Jahre. Und da wird er, hör mir gut zu, was da steht, er wird mit eisernem Stabe regieren. Er wird die Gottlosen, den wird er nichts mehr durchlassen. Nichts mehr. Er wird den so auf die Flossen hauen, dass es, da wird scheppern. Alles das, was sich ursprünglich gewünscht haben, werden sie erleben, die Gottlosen. Und Religion wird er konfrontieren, gnadenlos. Und wir werden mit ihm herrschen. Leute, es wird nicht langweilig. Es wird richtig spannend. Kein Hollywood-Film kann das nachmachen. Das wird so der Hammer, das sage ich euch. Halleluja. Und Gott sei Dank haben wir All-Inclusive. Wisst ihr, früher habe ich gedacht, ich habe mich bekehrt, kann ja nicht schaden, komme ich in den Himmel gut. Dann habe ich gedacht, boah, hätte auch kommen können, wenn ich 70 bin, alles langweilig. Ich habe nichts verstanden gehabt von dem. Ich weiß nicht, ich ohne Übertreibung, ich schätze mal, zwischen 30 und 50 Mal hat Gott mich mit dem Autounfall bewahrt. Mindestens. Zweimal vom tödlichen Motorradunfall. Mehrmals mit Maschinen, wo Dinge passiert sind. So oft, ich kann es gar nicht mehr zählen. Das Lustigste war mal, da bin ich gefahren, da war ich auch ganz frisch gläubig, 1-2 Jahre. Und mir fällt eine Kassette runter. Könnt ihr euch noch an Kassetten erinnern? Da hat man noch Kassetten getauscht im Auto. Und manchmal hast du Bandsalat gehabt. Wow, was ein Misch, das kennen die Jungen alle gar nicht mehr. Und meine Kassette fällt runter unten in den Fahrerraum. Und ich fahre da 50, Rang runter und die blöde Kassette geht nicht her. Auf einmal quietscht's wie blöd und ich hänge in meinen Sicherheitsgurt. Da denke ich nur so, sag mal, wer bremst denn da so blöd? Guck hoch, stehe ich so ein paar Zentimeter hinterm Vordermann. Ich habe gar nichts gemacht. Ein Engel hat meinen Fuß auf die Bremse. Damals gab's noch kein ABS, nur bei Zermedes. Und boom, wär ich voll hinten rein. Nichts passiert. Voll die Bremsspur. Denke ich, Alter, was war denn das jetzt? Ich könnte Wunder über Wunder erzählen. Natürlich glaubt ihr das keiner außer Christen. Das ist mir auch egal, was andere glauben. Mein Gott, bewahrt mich. Ich habe nicht mal gebetet oder irgendwie Herr oder irgendwas. Es gibt Christen, die stehen morgens auf und versuchen, alles durchzubeten. Herr, bewahr mich vom Autounfall. Und Gott steht um und sagt, ja, check, erledigt, check, erledigt, check. Was betest du, was du schon hast? Stimmt's? Gott bewahrt uns einfach. Immer, er bewahrt uns immer. Unfassbar. Nächster Vers, Offenbarung 1, Vers 5. Und von Jesus Christus, welcher ist der treue Zeuge, der Erstgeborene von den Toten. Herr über die Könige auf Erden und Politiker und was es sonst noch gibt, der uns liebt und uns erlöst hat von unseren Sünden mit seinem Blut. König, er ist der König über alle Könige auf Erden. Die werden alle eines Tages vor ihm stehen am jüngsten Gericht, werden alle ihre Knie beugen und bekennen. Auch Satan selbst mit all gefallenen Engeln werden auf die Knie gehen und sagen und bekennen, du bist der Herr. Bis dahin erleben wir noch ein paar Sachen, die nicht so sind in dieser Welt, gell? Aber wir sind Gott sei Dank nicht von dieser Welt. Ich sag dir jetzt was ich gerade spüre, gerade wie der Herr gerade zu mir redet, jetzt gerade im Moment. Bete für deine Familie, die werden errettet. Eine sagt Amen, einer streckt die Hand. Leute, ihr müsst Antwort geben. Bete für deine Familie, sagt der Herr gerade zu mir. Gerade eben, in der Predigt. Und er darf sagen, was er will. Jesus sagt mir, bete für deine Familie, die werden errettet. Tina, bete. Vielleicht nicht an dem Tag, wo du das wünschst. Aber Jesus sagt, bete, deine Gebete sind wertvoll und kostbar. Melli, deine Familie. Ich spüre das gerade, nimm das. Sag danke, Herr. Ich lass das jetzt in mein Herz rein. Amen, so wird's sein. Wie das kommt, ist nicht dein Business. Bleib im Gebet dran, bete weiter für sie. Sammle feurigen Kohlen auf ihrem Haupt. Oft ist es so, dass die, die am meisten widerspenstig sind gegen Gott, gegen den Glauben und gegen Jesus, sind nachher die, die am meisten brennen. Lass dir das zeigen. All das Geheimnis. Okay, Halleluja. Ich habe noch ein paar Stellen, aber nicht mehr viele. Aber die gucken wir, dass wir die noch schaffen. Offenbarung 5, Vers 12. Und hier bestätigt es, was ich euch vorhin gesagt habe. Jesus war nicht nur der Sohn, er war das Lamm. Die sprachen mit großer Stimme, die Engel. Das Lamm, das geschlachtet ist, ist würdig. Wer ist würdig? Der Sohn oder das Lamm? Das Lamm. Das Lamm wird mit der höchsten Belohnung belohnt, die es gibt. Das Lamm, das geschlachtet ist, geschlachtet wo? Am Kreuz. Für wen? Für dich, für uns. Das Lamm, was dann auferstanden ist am dritten Tage, ist würdig. Was ist es? Würdig. Wer erklärt es für würdig? Der Vater. Und er ist der oberste Richter und der wahrhaftigste Richter, ohne falsch, ohne irgendwas. Der Vater sagt, Jesus, das Lamm ist würdig, hört zu, was hier steht, zu nehmen. Kraft und Reichtum, Weisheit und Stärke, Ehre, Preis und Lob. Das ist, was wir im Lobpreis tun. Wir geben ihm Ehre, dem Ehre gebührt. Wir loben Jesus, was er am Kreuz für uns getan hat. Wir schätzen die Errettung als das größte Geschenk, was es gibt. Ein Geschenk ist völlig umsonst, kannst du es nicht verdienen. Und wenn wir im Lobpreis Jesus loben und preisen, wenn es auf dem Stuhl ist mit leiser Stimme, so wie es jetzt gerade eben ist, kommt es trotzdem oben an. Jesus freut sich, wenn du ihm sagst, Jesus, ich liebe dich. Ich meine, die Lieder heute waren alle auf Englisch und ich weiß, manche von euch können kein Englisch. Aber die Salbung kommt drüber, finde ich. Und die Atmosphäre kommt drüber. Und die letzten beiden Lieder waren spontane Lieder, die sie in dem Moment zum ersten Mal gespielt haben. Auch das mit der Geige. Ich liebe solche Sachen, die in dem Moment geboren sind. Amen. Und man spürt die Salbung, man spürt die Gegenwart. Und sie hat zum Schluss gesungen, wir lieben dich, weil wir dich lieben, weil wir uns verliebt haben. Und Jesus darf alles nehmen. Was gibt es mehr als Kraft, Reichtum, Weisheit, Stärke, Ehre, Preis und Lob? Dazwischen gibt's nichts. Das gebührt eigentlich alles alleine dem Vater. Aber der Vater teilt die Ehre mit Jesus, weil Jesus zuvor mit seinem Tod und seinem Gehorsam den Vater geehrt hat. Versteht ihr den Kreislauf? Halleluja. Von nichts kommt nichts. Du kannst nicht gelobt werden, wenn nichts passiert ist. Das ist schon wieder stolz. Ich lobe mich, weil ich so toll bin. Ja, was hast du gemacht? Nix. Ich bin halt toll. Hä? Gibt nur einer, der toll ist. Das ist der Vater. Und er hat ganz viel gemacht. Halleluja. Offenbarung 17, 14. Und hier sehen wir, was passiert. Sie werden gegen das Lamm kämpfen. Haben sie das getan? Und es wird nochmal passieren. Und dann aber beim zweiten Mal. Und das Lamm wird sie überwinden. Weil das erste Kommen des Lammes, Jesus ist der Löwe und das Lamm. Der Löwe für die Feinde, das Lamm für die Freunde. Beim ersten Kommen war er das Lamm, weil er dich erlösen musste. Beim nächsten Kommen wird er der Löwe sein. Hier steht, er kriegt die Ehre, weil er das Lamm ist. Das Lamm wird sie überwinden. Denn er ist der Herr aller Herren, König aller Könige. Und die mit ihm sind, sind die Berufenen, Auserwählten und Gläubigen. Halleluja, das sind wir. Wir werden dabei sein, wenn die letzten Feinde endgültig vernichtet werden. Wir werden Zeuge sein. Weißt du, dass wir im jüngsten Gericht Zeuge der Anklage sind? Hat der Teufel dich schon mal geärgert, gepiesackt? Dir Angst gegeben? Du wirst im Gericht stehen und Jesus wird sagen, Thomas, hat er dich schon mal geärgert? Ja, wann? Da und da. Und du wirst das alles wissen. Dein Kopf wird so frei sein von allen Beschränkungen, dass du den Tag und die Stunde, den Uhrzeit, den Ort genau detailliert sagen kannst. Da hat er mich schikaniert, da und da. Und der Vater wird sagen, auf die Anklage mit dazu. Die Schuld, der Schuldenberg des Teufels wird immer größer. Und die der Menschen, die das Gleiche mit dir gemacht haben, auch. Er wird die Böcke trennen von den Schafen. Ich verstehe auch jetzt immer mehr, dass die Böcke nicht in den Himmel kommen können. Wer soll ihre Schuld bezahlen? Geht nicht. Die haben es verpasst. Und die mit ihm sind. Siehst du, wie gut Gott ist? Gott nimmt uns mit allem mit hinein. Nicht nur am Anfang, wo er sagt, alles, was Gott tut, offenbart er zuvor seinen Propheten. Auch heute noch. Sondern auch am Ende nimmt er uns mit hinein in das Gericht und in den Kampf gegen den Feind. Halleluja. Schon mal so einen Kriegsfilm gesehen, so einen Ritterfilm oder irgend sowas, wo die Böse besiegt werden, wo die gute Armee die Bösen besiegt. Da bist du doch voll dabei, ich zumindest. Ja, Frauen vielleicht nicht ganz so, aber ich liebe das. Und zum Schluss wird der Oberbösewicht in der einzelnen Schlacht mit dem, ja, und dann ketten, dann sieht's so aus, wie wenn er die Oberhand hat. Dann passiert irgendwas, ist in jedem Film gleich. Er haut dem Guten das Schwert weg und irgendwas dann, und dann kann er sich nochmal wegdrehen und greift das Schwert nochmal und dann zack, und dann, ja, endlich ist er weg, die, ah, tja. Wir werden es erleben. Wir werden es genießen, wenn die Schlange ihren Kopf abgehaut bekommt. Zack und fertig. Aber bis dahin ist noch eine Weile. Halleluja. Aber wir sind dabei. So, noch drei Bibelstellen. Philipper 2, ab Vers 9, 9 bis 11. Oh, das Wort ist gut, oder? Das Wort macht frei. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist. Jesus hat den Namen, der über alle Namen ist. Jesus Christus, der Name über allen Namen. Ist das nicht der Hammer? Hier ist er einer von vielen für die Leute. Hier ist irgendwo, ja, jeder erzählt irgendwas anderes über Jesus. Aber Gott hat ihn erhöht. Der Vater hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist. Nicht Luzifer. Luzifer heißt Lichtträger, das wisst ihr ja. Das hat er verloren, das Licht. Er ist Finsternis geworden. Das Gegenteil von dem, was seine Berufung war. Auch alle gefallenen Engel, das, was sie ursprünglich mal hatten, wenn sie Schutzengel waren, sind es jetzt Todesengel. Schützende Cherubim, die schützen sollten, Gottes Thron bewahren, sind jetzt gegen den Thron und so weiter. Okay, aber das ist heute nicht das Thema. Aber Jesus hat den Namen bekommen, der über alle Namen ist. Und diesen Namen werden sich alle Knie beugen. Halleluja. Weiter. Dass in den Namen Jesus sich beugen sollen alle derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Alle müssen sich beugen. Derer, die Knie, die im Himmel, auf Erden und unter der Erde sind. Ist logisch, wer das alles ist, ne? Weiter. Und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist. Zur Ehre Gottes des Vaters. Auch das werden wir erleben. Das wird ein Heidenspaß werden. Ein Heidenspaß. Checkt ihr den Witz, ne? Okay. Für mich wird es ein Heidenspaß werden, weil die Heiden werden merken, oha, wir haben den verlästert, ausgelacht, nicht ernst genommen und so weiter. Und Gott probiert bei jedem Menschen mehrmals, dass er zur Erkenntnis der Wahrheit kommt. Sie werden keine Ausrede haben, keine. Der Römerbrief sagt, die das Gesetz haben, werden durchs Gesetz gerichtet und die anderen werden durch ihre Taten gerichtet. Aber wir wissen, wer unser Herr ist, oder? Halleluja. Offenbarung 19, Vers 6. Wenn du eine Tätowierung hast, kannst du dich beruhigen. Jesus ist auch tätowiert. Hast du es gewusst? Jesus ist tätowiert. Ha! Ich lache mir immer einen ab über die Religiösen. Wenn du ein Tattoo hast, kommst du in die Hölle. Muss man eingeben, Christen und Tattoo. Jedes zweite Kommentar, ja, wenn du ein Tattoo hast, kommst du in die Hölle. Warum ist denn dann Jesus tätowiert? Dann kommen sie immer zitieren, die Mose-Stelle. Wenn du dich ritzen lässt um eines Toten willen. Da steht aber auch weiter, dass du dein Haar nicht mehr schneiden darfst. Im selben Vers. Das wird nie zitiert. Man muss schon alles nehmen. Kein Tattoo, nicht ritzen für Tode und die Haare nicht mehr schneiden. Das machen sie aber nicht. Weißt du, lache ich mich immer her. Und ich hörte etwas wie eine Stimme einer großen Schar und wie die Stimme. Nee, das ist es nicht. Das ist es nicht. Hoffentlich habe ich nicht die falsche Stelle aufgeschrieben. Was hast du? 19, Vers 6. Ich lese euch vor. Und da heißt es, und trägt einen Namen geschrieben auf seinem Gewand und auf seiner Hüfte. König aller Könige und Herr aller Herren. Bärbe, suche mal, vielleicht findest du es noch. Das ist wahrscheinlich ein Zahlendreher, mehr wird es nicht sein. Vielleicht ist es 16 oder so. Nochmal, hört mir zu. Und trägt einen Namen geschrieben auf seinem Gewand und auf seiner Hüfte. Was ist denn? 16. Ah. Du musst es selber lesen. Nee, Thomas, das ist kein Tattoo, weißt du, das geht wieder weg, das sind nur Kugelschreiber. Jeder darf sich denken, was er will, mit mir nicht streiten, okay? Halleluja. Aber sein Name ist auf ewig auf seinem Körper und auf seinem Gewand. König der Könige, Herr aller Herren. Das ist der Titel, den er bekommen hat vom Vater. Für seinen Gehorsam, für seinen Weg, okay? Und noch dazu, nicht alle Tattoos sind gut, gell? Ich bin in Amerika ins Tattoo-Studio rein, hab mir ein Tattoo rausgesucht, ich habe kein einziges. Ich hab gedacht, jetzt ist Zeit. Das war 2009, schon eine Weile her. Und dann ist mir körperlich so schlecht geworden, dann bin ich rausgerannt, hab fast spucken müssen. Und dann habe ich gesagt, Herr, was ist los? Dann habe ich gespürt, nein, kein Tattoo, Thomas. Und dann ist das für mich erledigt. Aber da mache ich kein Gesetz daraus für alle anderen. Wichtig, wichtig. Und ich habe ich weiß nicht, warum ich das heute predigen muss, komisch alles, aber. Ich habe eine gesehen, eine Satanistin, die sich bekehrt hat. Die war von oben bis unten tätowiert. Dann hat sie sich bekehrt und übernatürlich verschwanden alle Totenköpfe und Dämonenfratzen. Die Tattoos waren weg, die anderen waren noch da. Wenn die anderen auch so schlimm sind, warum hat Jesus nicht alle weggemacht? Das ist eine Frage. Aber egal, okay? Halleluja. Mit oder ohne Tattoo, ich bin geliebt. Und das Fleisch vergeht sowieso. Also, das ist kein Thema, okay? Halleluja. Oh, oh, noch eine Stelle, Hebräer 1, ab Vers 41. Sag mal, habe ich mir jetzt schon wieder verschrieben? Ab 1, ja. Nachdem Gott vor Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten. Es ist gut, wenn ein Prophet mit dir redet, aber viel besser ist es, wenn Jesus mit dir redet. Weiter. Hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn, den er eingesetzt hat zum Erben über alles. Den er eingesetzt hat, wen hat er eingesetzt zum Erben über alles? Nicht Luzifer, den Sohn. Jesus ist eingesetzt zum Erben über alles. Wie viel ist alles? Alles. Das Sichtbare und das Unsichtbare. Okay? Durch den er auch die Welt gemacht hat. Durch den er auch die Welt gemacht hat. Durch wen ist die Welt geworden? Durch das Wort. Gott sprach und das Wort führte aus. Wer ist das Wort? Jesus. Halleluja. Weiter. Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit. Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit. Nochmal, die Wolke und so weiter, das Ebenbild seines Wesens, sein Charakter. Jesus hat dasselbe Charakter wie der Vater. Die sind nicht unterschiedlich, okay? Und trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort und hat vollbracht die Reinigung von den Sünden und hat sich gesetzt zur Rechten der Majestät in der Höhe. Nochmal, seht ihr, noch alles Wiederholung. Alles schließt so einen Kreis jetzt. Nächster Vers. Und ist so durch das alles so viel höher geworden als die Engel. Seht ihr, was hier steht? Durch seinen Gehorsam ist er so viel höher geworden wie die Engel. Viel höher als die Engel. Wie der Name, den er ererbt hat, höher ist als ihr Name. Den Namen, den er ererbt hat, ist höher als ihr Name. Ist höher als ihr Name. Ist das genial? Ist so genial. Kein Engel ist höher als Jesus. Auch wenn sie sich's wünschen. Luzifer wollte das. Er wollte sich auf den Thron Gottes sitzen. Das lesen wir im Wort. Im äußersten Norden wollte er sich auf den Thron sitzen. Das hat nichts mit der Erde zu tun. Sondern hier geht's ums Universum. Am äußersten Ende des Universums wollte er sich auf den Thron setzen. Habt ihr schon mal den Film gesehen, Horton hört ein Who? Ein Kinderfilm. Schaut euch den unbedingt mal an. Horton hört ein Who. Und da ist eine kleine Welt auf einer Blume. Und so musst du dir das vorstellen. Das ist die Erde. Die ist so klein im Gegensatz zu Gott und zu dem, was Gott ausmacht, dass wir das gar nicht begreifen können. Unser Verstand ist da überhaupt nicht, der irdische Verstand ist da nicht dafür gemacht. Aber der Film ist toll, der ist irgendwie prophetisch, finde ich cool. Ja? Und kann man auch schön mit Kindern gucken. Aber man versteht etwas. Ja? Wenn ihr Lust habt. Halleluja. So, wir fassen zusammen. Jesus ist der König der Könige und der Herr der Herren. Absolut ist er derjenige, der herrscht. Und er ist eins mit dem Vater. Und er ist in unser Leben gekommen, um uns den Vater groß zu machen. Ist es nicht der Hammer? Der Vater will Familie haben, er will angebetet werden. Auch der Vater sucht solche, die ihn anbeten in der Wahrheit und im Geist. Und wisst ihr, und ich glaube, wenn wir immer tiefer hineinkommen in unser Verständnis, wer wir sind, ist Evangelisieren eine Leichtigkeit, ist Zeugnis geben eine Leichtigkeit, ist zu Jesus zu stehen eine Leichtigkeit. Wisst ihr, dass Paulus schreibt, es ist uns eine Ehre, dass wir verfolgt und geschlagen und ins Gefängnis geworfen werden? Unser normaler Verstand denkt, will ich nicht. Ich auch, bin ehrlich. Aber für sie war es eine Ehre, für Christus zu leiden. Mach dir Gedanken drüber. Vielleicht dürfen wir ein bisschen unser Denken ändern und sagen, Herr, und das, was wir leiden, ist ein Witz gegenüber unseren Brüdern in China oder Nordkorea oder sonst wo auf der Welt. Die haben Leid, wir nicht. Das, was für uns in unserem Leben passiert, ist für uns maßgebend. Und da wissen wir, und da dürfen wir wissen, Jesus ist dasselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Ist es nicht der Hammer, dass Jesus bei dir ist? Und zwar ganz, in jeder Situation. Und dass er sich zu dir stellt, dass er treu ist, dass er dich nie verlassen noch versäumen wird. Ich glaube, das kann man nicht oft genug hören, oder? Das muss man immer sich immer wieder ins Bewusstsein holen. Gott ist so, so gut. Gott ist gut. Und das dürfen wir immer mehr lernen und uns entspannen und sagen, Gott, du bist gut. Halleluja. Amen. Amen.